Guten Morgen, ihr Lieben. Tatsächlich haben wir heute den Titel begabt im Bibelprojekt. Und es geht um die Kapitel 1. Korinther 12 bis 14. Eine kleine Geschichte zu mir dazu. Ich fand im Jahr 1987 in einer lutherischen Kirche zu Jesus, meinem Retter. Und sehr bald fand ich heraus, dass es zwei Gruppen von Menschen in der Gemeinde gab. Die, die es hatten und die, die es nicht hatten. Und ich wollte es auch haben. Ich wusste aber nicht, was es ist. Und irgendwann habe ich herausgefunden, dass alle Leute, die es haben, sich in einem ominösen Kreis am Sonntagabend in der Gemeinde treffen. Und ich dachte, da will ich auch rein, weil ich will es haben. Und irgendwann fand ich auch raus, wer der Leiter von diesem Sonntagskreis war und bin zu ihm hingegangen. Und dann habe ich gesagt, ich will in diesen Sonntagskreis. Und dann meinte er, ich weiß überhaupt nicht, woher er weiß, dass es ihn gibt, aber du kommst da nicht rein. Und dann ich wieder, doch, ich will unbedingt rein. Lass mich da rein. Und er wieder, ich habe eine Absprache mit dem Pastor, dass keiner, der schon in der Gemeinde ist, in diesen Kreis darf. Nur Menschen, die komplett von außen direkt reinkommen. Und dann meinte ich, ist mir egal, ich will da trotzdem rein. Dann sagt er, okay, dann sag mir mal, warum willst du in diesen Kreis? Dann meinte ich ihm ganz einfach, weil ihr in diesem Kreis, ihr habt es und die anderen nicht. Und ich will es auch haben. Und dann sagt er zu mir, ja, weißt du, was es ist? In diesem Sonntagskreis praktizieren wir die Geistesgaben. Und du darfst kommen. Und dann kam ich in diesen Kreis und ich wusste ja gar nicht, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Ich wollte ja nur es haben. Und dann kam eine, dann war erstmal ein Kreis und der Unterschied war schon mal, dass der Worship nicht mit Orgel war, sondern mit Gitarre. Und wir sangen zu Gott und nicht über Gott. Das war schick. Und dann saßen alle im Kreis und auf einmal trat eine Schwester nach vorne und betete, Shudabaya Honda, Cola Cola, Koriander. Ich habe kein Wort verstanden. Und dann setzte sie sich wieder hin. Ruhe. Dann nochmal die Frage, hat jemand die Auslegung? Es hatte keiner die Auslegung. Gut, schade. Und dann wurde sie gefragt, hat jemand Gott gehört? Und dann hat jemand gesagt, ja, ich habe den Eindruck, dass Gott das und das gesagt hat. Und ich dachte, wow, hier sind Menschen, die hören Gott. Ihr Lieben, wir machen uns das manchmal gar nicht bewusst. Wir dienen einem Gott, den wir hören können. Wir dienen einem Gott, den wir sehen können, den wir spüren dürfen, der sogar mit uns Gemeinschaft haben darf, wenn er möchte, weil er uns so sehr liebt. Und ich dachte, ich will Gott hören. Nichts lieber will ich, als Gott hören. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, wir hatten damals in diesem Kreis quasi null Leere, null. Aber wir hatten Hunger nach Gott. Und deswegen haben wir gesagt, das, was wir in der Bibel finden, das wollen wir auch umsetzen. Und wir sind ja im Bibelprojekt, im Korintherbrief. Und lasst uns erstmal am Anfang so bewusst machen, die Korinther, die waren eigentlich an genau so einer gleichen Stelle. Vor Pfingsten finden wir in der ganzen Bibel nicht mal das Wortsprachengebet. Im ganzen Alten Testament hat nie irgendjemand und selbst Jesus hat nie irgendwo mal über Sprachengebet geredet. Ist euch das mal aufgefallen? Das war was komplett Neues. Die Menschen, die Gott hören konnten, das waren ein paar ganz wenige Propheten über ganz viele tausend Jahre quasi gefühlt. Und da ragten ein paar raus, so ein Elia oder so ein Mose. Aber das waren so wenige, die Gott hören konnten. Und auf einmal ist das passiert, was im Propheten Joel stand, dass der Heilige Geist auf alle ausgegossen war und alle können Gott hören. Und alle haben die Geistesgaben. Damit mussten die Korinther erstmal lernen, umzugehen. Aber das Gute ist schon mal, das heißt für dich, alle sind begabt und alle sind gesalbt. Du bist begabt und du bist gesalbt. Ist doch cool, ne? Das hat Jesus für uns am Kreuz gemacht. Er hat den Preis bezahlt, er ist gestorben und auferstanden, damit er selbst als Vater, Sohn und Heiliger Geist in uns wohnen darf. Wow, das ist irre. Aber genau, so wie bei den Korinthern, so bei mir, sie hatten Hunger nach Gott, aber sie brauchten erstmal Basis-Teaching, wofür die Geistesgaben überhaupt gut sind. Und da, das lesen wir auch, da gibt es ein paar Tricks und da gibt es ein paar Stolperfallen. Ich fange mal mit einer Bibelstelle an, die, wo man schon fast denkt, wir sind am Ende. 1. Korinther 12, Vers 31, der letzte Vers des 1. Korinther 12. Strebt eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben oder Geistesgaben und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Jetzt üben da die Korinther fleißig ihre Geistesgaben und machen vielleicht auch nicht alles ganz richtig, so wie sie es praktizieren. Und schon sagt Paulus wieder, ah, Moment mal, da gibt es noch einen besseren Weg. Könnte man denken, dass es so ist. Und jetzt liest man weiter und jetzt kommt dieser wunderschöne 1. Korinther 13, der wird immer so gerne auf Hochzeiten vorgelesen, über die Liebe. Aber der Clou ist, dass Paulus uns im 1. Korinther 13 erklärt, wie wir in die Erfahrung des Vollkommenen, des Vortrefflicheren kommen. Und dafür sind nämlich die Geistesgaben da. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. 1. Korinther 13, Vers 8. Die Liebe hört niemals auf. Seines Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seines Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis sogar, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Also erstmal weissagen wir aber stückweise. Und wir beten in Sprachen. Das ist Stückwerk, ja, aber wir tun es. Okay? Wenn aber das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Wer will lieber das Vollkommene? Ich will tatsächlich auch lieber das Vollkommene. Ich erkläre es euch aber, das ist gar kein Gegeneinander. Die Frage ist nur, was ist es? Was ist es? Schauen wir weiter. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, ich dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger, aber als ich ein Mann wurde, da tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Das Vollkommene kommt also, wenn wir ein geistlicher Mann werden. Danian hat es neulich schon gesagt, sorry Frauen, ich muss auch die Braut Christi sein als Mann und auch ihr Frauen müsst geistliche Männer werden. Das kriegt ihr hin. Aber was Paulus hier eigentlich sagt, wir praktizieren die Geistesgaben, es ist Stückwerk, es ist unvollkommen, aber dann kommt etwas Vollkommenes. Und zwar, dann brechen wir durch in geistliche Reife. Und was das ist, finden wir dann, glücklicherweise haben wir zwei Korintherbriefe, wir finden es im 2. Korintherbrief 3, Vers 18. Wir alle aber, also nicht nur Paulus, sondern die ganzen Korinther, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Die Korinther haben die Geistesgaben praktiziert und sie müssten ein bisschen Basis-Teaching bekommen, damit sie lernen, wie man damit richtig im Gottesdienst umgeht und sonst. Aber diese Geistesgaben, sie haben ihre Wirkung getan. Die Korinther sind in Reife hineingekommen. Und zwar wie? Indem sie Gott nicht nur durch Geistesgaben gehört haben, vielleicht durch jemand anders sogar, der ein Wort für einen hatte, oder dadurch, dass sie in Sprachen gebetet haben, sondern sie sind dadurch, dass sie das getan haben, durchgebrochen in etwas, dass sie Gott selbst von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Und zwar so kollektiv, dass Paulus hier diesen Vers, dass ihn attestiert ist in 2. Korinther. Und Paulus redet ja auch nicht mehr von Unmündigen. Und das Interessante ist, wenn der 1. Korinther 13 aufhört, dann geht der 1. Korinther 14 los. Ich weiß, das ist keine große Weisheit. Aber nachdem Paulus über die Liebe geredet hat, sagt er jetzt wieder im 1. Korinther 14, wo er uns ja das Volltreffliche, das Vollkommene gesagt hat, hey, das ist viel besser, strebt nach der Liebe. Doch bemüht euch auch eifrig um die Geistwirkung, am meisten aber, dass ihr weissagt. Wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen wollen, wenn wir die Liebe Gottes erleben wollen und weitergeben wollen, dann lasst uns die Geistesgaben praktizieren. Gott hat es bei den Korinthern so gemacht, wie wir gerade gelesen haben. Und dabei erklärt uns der Korinther, 1. Korinther 13 so schön, dass unsere Motivation nicht sein sollte, boah, durch die Geistesgaben, boah, voll den Dämon ausgetrieben, boah, voll die coole Heilung, boah, jetzt hatte ich voll ein krasses Wort, das hat ihn voll fertig gemacht. Sondern es geht nicht darum, irgendwas krass Relevantes zu tun. Es geht darum, dass wenn wir die Geistesgaben praktizieren, dass Gottes Liebe auf andere Menschen kommt. Darum geht es. Und dass wir anderen Menschen in den Geistesgaben dienen, weil wir sie lieben. Und dass wir die Geistesgaben praktizieren, weil wir Gott erleben wollen und weil wir wollen, dass andere Gott erleben. Das steht tatsächlich manchmal im Kontrast zum Gebaren der Kirche in der westlichen Welt. Wer ist der Gesalbteste? Wer hat am meisten Follower? Wer hat die größte Vollmacht? Wer hat die größte Gemeinde? Aber die Frage ist, bist du, willst du deinem Nächsten in Liebe dienen und mit dem dienen, was Gott dich begabt hat? Das ist eine wichtige Frage an dieser Stelle. Lass uns den Fokus darauf legen. Der Fokus ist hier wichtig, dass wir Gottes Liebe erleben, aber dass wir sie auch erleben, auch um sie weiterzugeben. Nicht nur, damit sie unsere Probleme alle löst, sonst werden wir alle kleine Narzissten. Das wollen wir nicht. Und lass uns den Fokus darauf legen, die Armen und den Schwachen und den Hilfsbedürftigen zu dienen, ihr Lieben. Das war der Fokus der Korinther. Und das darf uns ruhig immer wieder zerbrechen. Mich zerbricht es immer wieder, weil ich denke, nee, ich will noch mehr Menschen dienen, von denen ich null was zurückbekomme. Denn daran merke ich, dass ich nicht narzisstisch bin. Daran kann ich mich so wie Jesus einfach hingeben und es tun. Wenn dann ich das noch in den Geistesgaben mache und sehe, wow, Gott dient denen wirklich und sie erleben die Liebe Gottes, dafür ist das ganze Ding da. Dafür ist Gott da. Gott ist nicht nur für dich da, Gott ist für die ganze Welt da. Und er will dich benutzen, damit die ganze Welt die Liebe Gottes erlebt. Und lass uns diese beiden Dinge nicht voneinander trennen. Ich fand später, als ich in dieser Gruppe war, dass diese Geistesgabengruppe meiner alten Gemeinde sich genau das zum Ziel gesetzt hatte. Sie wollten eigentlich Menschen zu Jesus führen. Deswegen hatten sie diesen Deal auch mit dem Pastor. Die sich bei uns bekehren dürfen, kommen. Und tatsächlich war ich eigentlich sogar einer, der sich durch diese Gruppe bekehrt hatte. Denn ich war der Erste, für den diese Gruppe 3 Monate lang gebetet hat. Und nach 3 Monaten habe ich dann auf sehr verrückte, sehr übernatürliche Art und Weise zu Jesus gefunden. Und ich war der Einzige, der sich von außen bekehrt hatte in dieser Gemeinde, glaube ich, seit 20 Jahren. Die Geistesgaben und diese Gruppe, die war ja noch nicht alt, als ich da reinkam, die hat einen Unterschied gemacht. Und so, sie wollten mit den Gaben anderen dienen. Lass uns jetzt mal einen kleinen Cut machen. Lass uns mal uns die Geistesgaben selber anschauen. Vielleicht sitzt du hin und sagst, Fabi, du redest hier so selbstverständlich über die Geistesgaben. Und vielleicht sind hier eine ganze Menge Leute und ihr wisst gar nicht mehr, wie das praktisch aussieht mit diesen Geistesgaben. 1. Korinther 12, Vers 30. Haben alle Gnadengaben der Heilung, reden alle in Sprachen, können alle auslegen. Und manche nehmen das als Argument zu sagen, es können ja gar nicht alle in Sprachen reden. Es können ja eigentlich gar nicht alle weissagen. Könnte man denken. Aber wir wollen uns mal genau angucken, was Paulus hier sagt. Gnadengaben der Heilung. Das bedeutet, dass wenn ich für jemanden bete im Namen Jesus bei einer bestimmten Krankheit, dann wird er gesund. Ich bete zum Beispiel, ich habe es echt auf dem Herzen, für Menschen zu beten, die Sehstörungen haben. Ich habe halt nicht die Gabe der Heilung. Leider. Finde ich doof. Weil ich dachte, das ist eine richtig coole Gabe, um anderen zu dienen. Weil wer hat ja alles eine Brille? Ihr müsst euch jetzt nicht melden, ich sehe es ja. Und bei den anderen, die ein bisschen eitler sind, sehen wir es nicht, aber ist okay. Vor einigen Monaten hat jemand in dieser Gemeinde sogar für einen Hund mit Blutkrebs gebetet und der ist gesund geworden. Anscheinend Gabe der Heilung für Blutkrebs. Und so gibt es auch nicht die Gabe der Heilung, es gibt Gaben der Heilung. Das ist eine Mehrzahl. Und du hast sie oder du hast sie nicht, das ist eine Gabe, Gott schenkt dir das. Und darüber redet Paulus hier. Das heißt, wenn jemand für jemanden mit einer Krankheit betet im Gottesdienst und der hat nicht genau diese Gabe der Heilung und da werden ständig Leute nicht gesund, dann hat Paulus damals gesagt, bete die noch in der Gabe, die du hast, bitte. Und genauso meint das beim Sprachengebet. Hier redet Paulus von Sprachengebet mit Auslegung. Das heißt, wie eben schon erzählt, jemand redet vor der Gemeinde in einer Sprache und die des Englischen oder der Gartenkräuter mächtig sind, haben noch ein bisschen verstanden von dem, was ich eben gesagt habe. Es war natürlich auch Fake-Sprachengebet. Aber wenn jemand wirklich in Sprachen betet, da versteht ja gar keiner was. Außer jemand bekommt von Gott die Auslegung und sagt sie gleich danach, weil dann die Gemeinde aufgebaut wird. Weil dann die Gemeinde Nutzen hat. Bei den prophetischen Worten war Nutzen da. Jeder hat es verstanden und den, der es angesprochen hat, der wusste, wow, krass, was Gott da machen möchte in meinem Leben. Aber wenn jemand vor der Gemeinde steht und in Sprachen betet und es gibt keine Auslegung, hat keiner was davon. Und hier geht es um Gaben, die man vor anderen praktiziert. Und Paulus sagt hier klipp und klar, die müssen dann auch klappen. Aber er sagt dann auch wieder, 1. Korinther 14, Vers 5, ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet. Noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Und jetzt mal rein didaktisch, Paulus wäre nicht nett, wenn er sagen würde, du, ich wünsche dir, dass du eine große Villa bekommst und ein Flugzeug und weiß ich nicht noch was alles, aber Pech, meistens nur Wünsche. Wenn Paulus hier sagt, ich wünsche, dann geht's auch. Wir können alle in Sprachen beten, wir können alle weissagen. Was ist hier der Unterschied? Wenn ich für mich in Sprachen bete, dann baue ich mich auf. Steht im Judas 1, Vers 20. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Diese Gabe, die wir alle praktizieren sollen, und lass uns im Kopf behalten, um in das Vollkommene reinzubekommen, um Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, ist, dass wir für uns in Sprachen beten und dadurch erbaut werden. Der Heilige Geist spricht durch mich. Der Geist, der über den Wassern schwebte, als die Erde geschaffen wurde, der ist in mir drin und betet gerade durch mich und ich kann es selber hören. Krass. Und diese Worte sind Worte Gottes. Und Worte Gottes offenbaren Gott. Und deswegen baut es uns auf, auch wenn wir keinen Ton verstehen. Und wenn wir das alles zusammen in der Anbetung machen, ist das auch vollkommen okay. Sonst müsste man auch sagen, nee, auch in der Anbetung, wir dürfen nicht zusammen singen. Die Lieder bitte einer nach dem anderen. Du die erste Strophe, du die zweite Strophe, du den Refrain, dritte Strophe, Bridge, Ending. Machen wir auch nicht. Sondern wir singen die Lieder alle zusammen, weil wir eine Konvention haben. Und genauso können wir im Gottesdienst alle zusammen in Sprachen beten. Das ist vollkommen okay, weil es ist nicht vor der Gemeinde, es muss nicht ausgelegt werden. Wir bauen uns alle zusammen geistlich auf. Die Frage ist, wie bekomme ich das Sprachengebet, wenn ich es nicht habe? Und jetzt will ich mit euch praktisch werden und dann auch den Kreis wieder genau zu dem schließen, wo Paulus angefangen hat. Ich gucke mal ganz kurz, ob hier mein Mikrofon wieder geht. Ich hoffe, es leuchtet kurz. Echt? Könnt ihr mich hören? Warum rede ich denn hier die ganze Zeit mit Mikrofon? So, klasse, danke Stefan, mein Held. Applaus für Stefan am Mischpult. Supi. Ich habe mal mein Fahrrad mitgebracht. Es gibt es nicht zu gewinnen heute Morgen leider. Und es geht heute auch nicht darum, dass ich mein Fahrrad mal wieder putzen muss. Ich bin über 50, ich darf E-Bike fahren. Und ich mache es euch mal vor. Wer von euch kann alles Fahrrad fahren? Interessant, sind gar nicht mal alle. Schaut mal, ich fahre Fahrrad. Ich fahre über die Kabel rüber, aber ich habe hier, hab hier weiche Reifen. So, jetzt darf ich nur nicht von der Bühne fallen. Und auch nicht über die Gitarre fahren. Wunderbar. Und ihr merkt schon, es gibt beim Fahrradfahren ein Problem. Nämlich, wenn ich ganz langsam fahre, dann kippe ich schneller um. Das kennen wir alle. Nämlich, wenn wir angefangen haben, Fahrrad zu fahren. Wisst ihr, warum ein Fahrrad eigentlich fährt? Welcher Effekt ein Fahrrad daran hindert, umzukippen? Das wissen die wenigsten. Und ihr müsst es eigentlich auch gar nicht wissen. Das ist der Kreisel-Effekt. Umso schneller sich ein Rad dreht, umso mehr bleibt es, kann man es nicht mehr aus seiner Achse rausbringen. Und das Problem da an dieser Kraft ist, wir kennen sie nicht, wir haben alle nicht 2 Semester Experimentalphysik studiert, fast alle nicht. Und deswegen wissen wir gar nicht, welche Kräfte da wirken, aber das stört uns auch gar nicht, weil wir sind fasziniert davon, gerade am Anfang, wenn wir dann endlich Fahrrad fahren können und denken, krass, das Ding kippt ja wirklich nicht um. Und das Interessante ist, wenn wir damit anfangen, dann kippen wir um. Ja, ich weiß noch, bei mir war das so, ich hatte mein kleines Fahrrad, ich war glaube ich so 5 oder 6 wahrscheinlich, und wir hatten zum Glück so eine Sackgassenstraße, da fuhr kein Auto durch, das war voll praktisch, da konnte man richtig gut Fahrradfahren üben, aber bei mir hat es echt nicht geklappt. Ich habe mich natürlich nicht getraut, schnell zu fahren, weil ich dachte, wenn ich jetzt schnell Fahrrad umkippe, dann maule ich mich noch doller, ne? Also bin ich mal ganz langsam angefahren und irgendwann war mein Papa so verzweifelt mit mir, dass er dann eigentlich seine Hand auf einmal, ich krepelte da so rum und auf einmal spürte ich Papas Hand unter meinem Sitz, da hat er sich so angefasst und dann hat er einfach mich angeschoben und auf einmal fuhr ich. Und ich war so fasziniert von den Kräften, die da wirken, dass ich die nächsten 2 Wochen, glaube ich, Tag und Nacht nur noch Fahrrad gefahren bin. Das war der Hammer. Ich war so begeistert von diesen Kräften. Auf die gehen wir gleich nochmal ein. Aber ich will euch hier eine sehr einfache Methode lehren. Und es gibt bestimmt noch bessere, aber sie funktioniert. Wie bekomme ich das Sprachengebet, wenn ich noch nie in Sprachen gebetet habe? Weil ich möchte, dass ihr alle durchbrecht in die Herrlichkeit Gottes. Dafür machen wir Gemeinde. Dass all die hier sind und all die anderen, die ihr noch mitbringt, dass sie durchbrechen in die Herrlichkeit Gottes und selber so starke Erfahrungen mit Gott machen, dass sie sagen, ich komme in den Gottesdienst und höre mir die Predigt gerne an, weil ich das Wort Gottes baut mich auf. Aber ich bin hier, um Jünger Jesu zu sein und andere Menschen in diese Liebe hineinzubringen. Dafür sind wir alle da, oder? Genau. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wie komme ich jetzt ganz praktisch in dieses Sprachengebet rein. Und wie bei den Kreiselkräften ist es ein bisschen beim Fahrradfahren wie beim Sprachengebet. Wir müssen einfach schnell genug anfangen. Und dann werden wir merken, dass wir nicht umkippen. Und erstens, du betest zu Gott, dass du wirklich in Sprachen beten möchtest. Lädst den Heiligen Geist nochmal ein. Wisst ihr was, das machen wir jetzt einfach mal zusammen. Also ich bete mal für euch und wenn du das möchtest, dann bete das einfach mit deinen Worten mit. Jesus, ich danke dir, dass dein Heiliger Geist in mir wohnt. Ihr könnt mal nachbeten, das ist ganz cool. Ne? Jesus, ich danke dir, dass dein Heiliger Geist in mir wohnt. Und ich danke dir, dass ich in Sprachen beten kann, weil du es möchtest. Und so bitte ich dich um die Gabe des Sprachengebets. Amen. Das war's schon. Der zweite Punkt ist, es ist jetzt die Fabi-Methode. Ihr könnt es anders probieren, aber es funktioniert. Denkt an den Kreisel-Effekt. Ich sage dann den Leuten, fang an, in einer Quatschsprache zu reden. Fang einfach an, Quatsch zu reden. Im Glauben, dass du das Sprachengebet haben möchtest. Und du wirst merken, am Anfang, das Problem ist nämlich, dass wenn wir Quatsch reden, unser Gehirn gar nicht so kreativ ist, wie wir denken. Das heißt, was macht das Gehirn? Blablabliblablu. Es macht lauter Wort- und Silbenwiederholungen, damit es nicht so kreativ werden muss. Und damit fang an, Krepel, fang im Fleisch an, im Geist werden wir wohl enden. Fang an, Quatschsprache zu reden. Aber weil du losfährst, wirst du irgendwann merken, die Kreiselkräfte wirken. Gott nimmt deinen Glauben und deinen Glaubenseinsatz und gibt dir die Gabe. Und dann wirst du merken, oh, keine Silbenwiederholung, ich rede gar keinen Quatsch mehr. Das läuft einfach aus mir raus, ich muss nicht mehr drüber nachdenken. Denn wer in Sprachen betet, dessen Verstand ist fruchtleer. Du musst nicht darüber nachdenken, wie du in Sprachen betest, weil du es gar nicht machst. Der Heilige Geist benutzt deinen Mund, wenn du es möchtest. Und so einfach ist es. Nachher, wenn wir in die Anbetung gehen, probier es bitte aus. Ja? Dann ist hier alles laut und dann kannst du es einfach für dich ausprobieren. Und warum ich dir das sage, ist, weil ich möchte, dass du in Sprachen betest, damit du auf deinem heiligsten Glauben aufgebaut wirst. Und das Wichtige, genau so. Zweitens, Weissagung. Weissagung ist eigentlich genau das Gleiche. Wir fangen an zu reden und glauben, dass Gott durch uns redet. Und wisst ihr, wo ich diese Gabe am meisten praktiziere? Zu Hause. Irgendwann gibt es diesen Punkt in der Anbetung, ich mache die gerne mit Klavier und coolen Sounds drunter, weil dann hört mich keiner, was ich singe. Und dann irgendwann kommt ein Punkt, da merke ich richtig, dass Gott zu mir reden möchte. Und dann switche ich um, dann rede ich nicht mehr mit ihm, sondern dann lasse ich ihn durch mich zu mir reden. Das ist wunderschön. Es geht mir dabei gar nicht um die Information, sondern dass ich Jesus nah sein möchte. Und ich mache das durch die Geistesgaben. Und ich praktiziere das eigentlich relativ viel. Und irgendwann gibt es diesen Punkt, wo Gott dich überrascht. Mit seiner Herrlichkeit. Dass du ihn von Angesicht zu Angesicht siehst. Und es war auch mein Anmarschweg. Ich habe früher diesen Zusammenhang nicht gesehen. Ich habe einfach die Geistesgaben gerne praktiziert, weil ich sie cool fand. Aber dann hat Gott mich überrascht mit seinem Angesicht, mit seiner Herrlichkeit. Und das wünsche ich mir für dich. Und das hat Paulus sich für die Korinther gewünscht. Und deswegen hat er in 1. Korinther 12 bis 14 gepredigt. Lasst uns die Geistesgaben in Liebe praktizieren. Und wenn wir Gottes Liebe weitergeben, werden wir auch sein Angesicht sehen. 1. Korinther 12, Vers 7. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Paulus hatte, glaube ich, null Probleme damit, dass sie die Geistesgaben praktiziert haben. Aber er wollte, dass sie in den Gaben anderen in Liebe dienen. Die sind kein Selbstzweck. Was meine ich damit? Ich habe es beim Fahrradfahren schon gesagt, ich wollte irgendwann klettern lernen. Der Grund fürs Klettern lernen wollen war, dass ich eigentlich totale, super dolle Höhenangst hatte und manchmal auch noch habe, wenn ich nicht gut drauf bin. Habe ich ja erzählt mit der Brücke, ne? Wer sich noch erinnert, über den reißenden Fluss. Ich mag das aber eigentlich nicht, wenn ich vor irgendwas Angst habe. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss das Ding irgendwie ablegen, ich mache einen Kletterkurs. Habe mich für so einen HMS-Kletterkurs angemeldet und es war ganz witzig, war so eine Gruppe von 10 Leuten und als ich so ungefähr 1,50 Meter hoch geklettert war, habe ich gesagt, stopp, ich gehe jetzt ins Seil. Das heißt, ich gucke jetzt überhaupt, falls ich mal irgendwann abstürze, was passiert denn da mit mir? Haben sich alle ein bisschen gewundert und ich bin in 1 Meter Höhe oder 1,50 Meter Höhe ins Seil gesprungen und habe gemerkt, okay, falls ich jetzt da oben kletter und mir irgendwas passiert, dann ist es ja genauso wie unten. Und ich bin das erste Mal in meinem Leben auf 15 Meter Höhe geklettert. Und wisst ihr, was ich hier erzähle? Wisst ihr, was passiert ist? Ich hatte einen totalen Adrenalinkick. Ich dachte, wie geil ist denn Klettern? Das, wovor ich die meiste Angst hatte, gibt mir voll den Kick. Und dann habe ich noch mehr, ich hatte einen Kletterfreund in der Gemeinde. Karl-Heinz, bist du hier heute? Weiß ich nicht, sehe dich gerade nicht. Oder doch. Bin ich mit Karl-Heinz immer klettern gegangen hier. Und er hat mir auch krass viel beigebracht. Der ist so eine kleine Katze. Und ich hatte eine Faszination dieser Kräfte. Und die fand ich cool. Die hat mir einen Kick gegeben. Und genau deswegen bin ich auch Fahrrad gefahren. Aber es geht im Reich Gottes nicht um die Faszination der göttlichen Kräfte. Es geht darum, dass unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Den Jüngern ging es erstmal genauso. Die kamen wieder, nachdem Jesus sie weggeschickt hatte. Und hier Dämon ausgetrieben, so voll. Und dann habe ich und dann er und dann raus und voll krass. Und Jesus sagt, ey, freut euch nicht, dass euch die Dämonen austreiben. Der Punkt ist, Jesus war nicht gegen die Gabe, aber gegen die Motivation der Jünger. Sie haben es nicht gemacht, weil sie diesen Menschen in Liebe gedient haben. Sie haben es gemacht, weil sie diese Kräfte, diese göttlichen Kräfte vollkommen faszinierend fanden. Und die, ehrlich gesagt, die sind auch vollkommen faszinierend. Ich will gar nicht schlecht reden, die sind super faszinierend. Das ist cool, wenn Dämonen austreiben. Man denkt sich, wow, hier gibt es Kräfte, ja, die kennen wir nicht, aber die wirken im Namen Jesus. Es geht im Reich Gottes erstens um seine Liebe für uns und zweitens um seine Liebe durch uns für andere. Und Gott wollte aber auch nie, dass wir diese Positionen gegeneinander ausspielen. Die Kirche der westlichen Welt hat in vielen Teilen das aber geschafft. Entweder wird ein Teil vernachlässigt, dann geht das Evangelium nur darum, dass wir den Armen und den Schwachen helfen. Und alles, wo es darum geht, dass wir Gott erleben, das ist dann das Worst-Case-Szenario, ja, gibt es leider hier und da noch. Alles, wo man Gott erlebt und auch alle charismatisch-pfingstliche Theologie, die wird dann mehr so, eigentlich ja ganz kritisch und ob es wirklich so ist und es ist nicht anmaßend zu sagen, wir können Gott erleben und so. Weil man braucht es gar nicht mehr, weil man will ja nur noch den Armen und Schwachen dienen und allen nett sein gegenüber. Man braucht es denn gar nicht. Es gibt aber auch noch die andere Seite. Auf der Seite fallen wir als charismatische Gemeinde nicht vom Pferd. Schauen wir uns mal die andere Seite an. Oder man ist nur noch darauf fokussiert, dass ich die Gegenwart Gottes erlebe. Dass ich immer mehr Gott erlebe. Dass ich coole Sachen mit Gott erlebe. Dass ich die göttlichen Kräfte erlebe. Und worst case ist, dass es in den Gemeinden dann nur noch um Vollmacht geht, um Salbung und Anbetung. Das sind alles tolle Sachen. Aber es geht nicht mehr um das Evangelium für die anderen. Und das Gemeine ist, beide Sachen sind wichtig. Ich spiele sie gerade hier gar nicht gegeneinander aus. Was passiert, wenn sie wieder zusammenkommen? Und wir in den Geistesgaben den anderen dienen und in dem Ganzen so erfüllt sind, weil wir Gott erleben. Das Evangelium ist, dass Jesus Christus sein Leben gegeben hat für die Armen, für die Schwachen, für die Kaputten. Deswegen sitzen wir alle hier, damit sie durch ihn zurück zum Vater kommen dürfen. Und jetzt sagt Paulus, und das ist mein vorletzter Bibelvers, 1. Korinther 12, Vers 12, denn gleich wie der Leib Christi einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes, aber obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Und wenn wir manchmal diese zwei Teile im Reich Christi haben, sagt Paulus, nee, es gibt nur einen Leib Christi. Und da hat jeder unterschiedliche Gaben, aber wir gehören alle zusammen. Und was passiert, wenn jeder seine Hausaufgaben macht und diese Teile zusammenkommen? Lass uns die Geistesgaben für uns praktizieren, damit wir Gott erleben. Lass uns die Geistesgaben für andere praktizieren, damit sie Gottes Herrlichkeit erleben. Vollkommen unspektakuläres Beispiel. Ich habe danach noch ein spektakuläres, ist aber nicht von mir. Letztes Lebenswert. Ich liebe Lebenswert. Ja, das kommt jetzt. Und ich war beim Elterncafé. Ich liebe das Elterncafé. Und irgendwie saß ich da mit Matthias. Wir saßen am Tisch und dann kam noch jemand dazu und ich dachte, oh, jetzt haben wir hier so einen Männertisch und nur Christen, doof, weil ich bin doch hier, ich will dienen. Dann dachte ich mir, ist kein Problem. Saß noch jemand anders am Tisch und ich dachte, ich will mir jetzt einfach dienen. Ich will einfach für ihn da sein. Und ich habe mir so ein Gespräch erlebt. Hey, wie frage ich ihn? Was macht er? Was tut er? Und ich habe mir immer überlegt, Gott, wo kannst du mir ein Wort für ihn geben? Ich habe das auch nicht als ein Wort verpackt. Ich habe ihm einfach gesagt, hey, du hast doch aber die Gabe und du bist doch da toll. Und ich wollte ihn einfach aufbauen mit dem, was ich so an inneren Eindrücken hatte. Und später erfuhr ich sogar, dass er Jesus noch gar nicht kannte. Aber mir war wichtig, ich wollte den Fokus auf den anderen haben. Und ich wollte nicht nur den Fokus auf dem anderen haben, sondern ich will dabei auch Gott immer wieder fragen, Gott, was hast du für den anderen? Und ich bin glücklich nach Hause gegangen. Das bessere Beispiel ist jetzt, ja, so ein Premium-Beispiel, 1. Korinther 14, 24 bis 25. Wenn wir aber alle weissagen und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht. und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar werden und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Ich habe mir vorher mal vorgestellt, dann kommen alle und sagen, du hast da gesündigt und du hast da gesündigt und da hast du auch noch was falsch gemacht. Das steht hier aber gar nicht. Wenn diese Person Gott anbeten möchte und bekennt, dass Gott wahrhaftig ist, dann aus einem Grunde, weil sie die Güte Gottes erlebt hat. Weil diese Person das Angesicht Gottes erlebt hat. Hier beschreibt Paulus genau das, die anderen dienen ihrer Geistesgabe jemand anderen und er kommt dadurch in die Erfahrung, dass er Gott wahrhaftig erlebt. Das wollen wir doch. Und ich finde das so toll, wie im 1. Korinther 12 bis 14, wie Paulus diesen Zusammenhang baut. Und wie dieses Hohelied in der Mitte voll den Sinn macht, weil Paulus damit nämlich sagt, es geht um unseren Fokus und um unsere Motivation, dass wir das, was wir tun, aus Liebe tun. Aber lass uns bitte nicht die Geistesgaben gegen die Liebe ausspielen, sondern lass uns die Geistesgaben und mit den Liebe zusammenpacken. Für uns, damit wir durchbrechen in die Herrlichkeit Gottes und für die anderen, damit sie, weil wir ihnen dienen, durchbrechen. Das ist schon meine Botschaft heute. Ich hoffe, die war nicht zu schwer. Und lass uns das jetzt tun. Die Band darf schon mal nach vorne. Ich nehme mein Fahrrad noch kurz weg. Moment. E-Bike-Fahren macht übrigens fürchterlich viel Spaß, ja. So. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, deinen Fokus zu verändern und dich zu fragen, Gott, wen liebe ich eigentlich? Wen liebe ich eigentlich? Wo sind Menschen um mich herum, die mir wichtig sind? Die einfach nicht egal sind? Und wenn du diese Menschen gefunden hast, hoffentlich auch außerhalb deiner Familie, dann stell dir die Frage, Gott, wie kann ich ihnen dienen? Sprich zu mir. Zeig es mir. Und dann lass uns mit dem, was wir empfangen haben, hingehen. Und wir müssen nicht sagen, du, der Herr Jesus Christus, der Gott von Himmel und Erde, hat zu mir gesprochen. Ja, das war risky. Katrin wird das nächste Mal übrigens, nächsten Sonntag, uns nochmal ganz praktisch helfen, wie wir mit den Geistesgaben umgehen, wie wir prüfen. War es richtig, ja? Genau, gut. Da kommt noch viel mehr natürlich dazu von ihr. Aber du kannst ja sagen, du weißt doch was? Könnte das und das in deinem Leben so sein? Und wenn die Person ja sagt, sagst du, weißt du was? Ich habe echt für dich gebetet, weil du mir wichtig bist. Und da hat Gott mir das gesagt. Kann ich für dich beten? Und schwupps ist der Approach nicht mehr, wir wollen andere mit Geistesgaben beeindrucken, sondern wir dienen in Liebe. Und ich wünsche mir, dass wir als ganze Gemeinde so in den Geistesgaben operieren. Dass wir hingehen in unsere Nachbarschaft, dass wir hingehen zu unseren Arbeitskollegen, zu unseren Freunden und sie nicht nur mit unserer Liebe lieben, sondern mit den Worten auch lieben, die Gott für sie hat. So, jetzt bete ich noch und dann dürfen die Beter nach vorne kommen und dann werden wir mal schauen, was Gott hier entwickelt. Und eine Sache noch vorher, du hörst jetzt, hey Fabi, du redest über einen Gott, der Kranke heilt, du redest über einen Gott, den wir von Angesicht zu Angesicht erleben dürfen und sogar sollen. Du redest über einen Gott, der nahbar ist. Du redest über Jesus Christus. Ja, und dieser Jesus Christus liebt dich. Und auch seine Motivation ist nicht, dass er dich als Gott beeindrucken möchte, sondern dass er möchte, dass seine Liebe bei dir ankommt. Und wenn du davon noch nie gehört hast und wenn du sagst, ich will diese Liebe von Jesus erleben, weil ich bin einer von den armen, schwachen, kaputten, von denen ich geredet habe. Ich war auch so einer. Dann sollst du wissen, dass dieser Jesus einen Preis dafür bezahlt hat, damit du heute nach vorne kommen kannst. Er ist an einem Folterinstrument gestorben, mit all deinen Sünden, mit allen meinen Sünden, mit allen unseren Sünden, mit allen unseren Fehlern, mit all unseren Schwachheiten, um den Weg in eine Angesicht und in die Herrlichkeit Gottes frei zu machen. Deswegen dürfen wir kommen. Und dieser Gott hat sich sogar entschieden zu sagen, ich will nicht in Tempeln wohnen, ich will in dir wohnen. Und wenn du das möchtest, dann kannst du heute Morgen auch mit einem Beter zusammen nach vorne kommen. Du kannst Jesus in dein Herz einladen. Und dazu möchte ich einladen, wenn du eine Heilung brauchst, komm nach vorne, lass für dich beten. Aber komm nicht nur in der Heilung, ich will jetzt was für mich haben, sondern komm in der Haltung, ich will zugerüstet werden, damit ich anderen dienen kann. Und wenn es in deinem Herzen brennt und du sagst, Autsch, ich will das und ich habe einen anderen Kurs drauf bisher, lass auch für dich beten ruhig und sag, ey, ich will Buße tun. Ich habe einen falschen Fokus. Das kannst du auch auf dem Platz machen. Du musst dafür nicht nach vorne kommen. Du kannst auch einfach deinen Nachbarn fragen, auch was Gebet für Heilung angeht. Ja. Aber hier vorne sind Beter und jetzt bete ich nochmal und dann werden wir schauen, was Gott noch vorhat. Jesus, ich danke dir, dass du uns in deiner Herrlichkeit führen möchtest, dass du möchtest, dass wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen, viel mehr, als wir es jemals wollen können. Und wir danken dir, dass du uns beschenkst mit Geistesgaben, dass du uns alle beschenkst mit der Gabe, dich zu hören, mit der Gabe, so zu beten, wie der Geist es uns gibt, auszusprechen. Sodass die Dinge im Himmel wie auf Erden passieren können, die du tun möchtest. Sodass wir in diese Erfahrung kommen dürfen von Herrlichkeit. Wir danken, dass du noch so viel mehr Gaben gegeben hast. Dämonenaustreibung, Heilung, Gabe der Geistunterscheidung, was auch immer noch alles. Jesus, wir danken dir, dass du uns mit allem so reich beschenkst. Und zeig uns, welche Gaben du uns gegeben hast. Und zeig uns, wen wir in Liebe in diesen Gaben dienen können. Im Namen Jesus. Amen.